Ja, danke schön, liebes Lobpreisteam. Was für ein cooler Beat und starke Texte, die wir gesungen haben. Ja, in den letzten Wochen ist hier in den Predigten ein Begriff besonders häufig gefallen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, und zwar das Wort Jünger oder auch Jüngerschaft. Ein Wort, das ja eigentlich heute gar nicht mehr so geläufig ist. Also wenn man sich in Bensheim in der Fußgängerzone mal umhören würde, was ist denn ein Jünger? Wäre ja schon interessant, was da so für Antworten kommen würden, oder? Ich denke mal, ganz viele würden sagen, weiß ich nicht so genau, keine Ahnung. Andere würden wahrscheinlich raten, jung, jünger, vielleicht irgendwie ein jüngerer Mensch oder so. Manche hätten bestimmt auch so ja, schon einen biblischen Bezug im Kopf. Waren das nicht damals die 12 Männer in der Bibel, so, die mit Jesus unterwegs waren? Aber ganz bestimmt würde auch die Frage aufkommen, Jünger, hat das irgendwie was mit Sekte zu tun? Sind das vielleicht irgendwelche religiösen Fanatiker oder sowas? Ich finde es ganz interessant, so in der Anfangszeit der Kirche, da wurden die Gläubigen überall einfach nur Jünger genannt. Die Bezeichnung Christen, die gab es erstmal gar nicht. Erst in der Apostelgeschichte 11, also das war dann schon so um das Jahr 40, 45 nach Christus, da heißt es, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Und ja, diese Bezeichnung hat sich ja dann offensichtlich auch mehr und mehr durchgesetzt. Aber ich finde beides super wertvolle Begriffe. Die Bezeichnung Christen, weil das beschreibt mehr so unsere Identität, unsere Zugehörigkeit zu Christus. Aber auch den Begriff Jünger, das beschreibt mehr unseren Lebensstil, nämlich, dass wir Jesus nachfolgen und von ihm lernen. Und genau diesen Aspekt der Nachfolge, der Jüngerschaft, nehmen wir derzeit ja auch in den Predigten so besonders in den Fokus. Und weil uns allen immer wieder mir eingeschlossen Wiederholung gut tut, werfen wir nochmal einen Blick auf die letzten beiden Wochen. Da haben wir uns zum einen vor 2 Wochen mit einem sehr zentralen Kennzeichen eines Jüngers beschäftigt. In Johannes 13, wo Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann heißt es, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Genau. Und wir haben uns dann so den Kontext dieser Stelle angeschaut, gesehen, wie Jesus liebt, nämlich mit dienender Liebe. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, auch mit vergebender Liebe. Wir haben gesehen, wie er umgeht mit Verleugnung und Verrat bis hin zum Kreuz. Letzte Woche ging es um einen anderen Aspekt vom Jüngersein. Da haben wir die Bibelstelle aus Jesaja 50 gehabt, wo steht, Gott der Herr gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Und dann heißt es hier, morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Hörtest, den Andreas hier gemacht hat. Ja, und einfach an den Impuls, an die Botschaft, ein hörendes Herz zu entwickeln. Heute geht es weiter im Thema Jüngerschaft und wir gehen dazu mal rein in die Passionszeit. Passt ja jetzt auch zeitlich ganz gut. Das Ganze spielt sich 6 Tage vor dem Passafest ab, also kurz vor dem letzten Abendmahl. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er an Palmsonntag einziehen wird. Und wir gucken uns heute mal die Szene an, die uns direkt davor beschrieben wird. Da macht Jesus Halt in Bethanien bei Freunden. Und in diesem Zusammenhang wird uns von einer Frau berichtet, die etwas so Erstaunliches macht, was so Bedeutungsvolles, dass Jesus über sie sagt in Markus 14, Vers 9, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, also wie auch hier, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ja, und das wollen wir heute Morgen mal tun. Wir wollen uns daran erinnern, davon reden und uns davon einfach auch für unsere Nachfolge, unseren Weg mit Jesus herausfordern und inspirieren lassen. Und bevor wir gleich den Bibeltext dazu lesen, lade ich uns ein, dass wir uns die Szene einfach mal bildlich vor Augen halten. Ich habe uns heute Morgen, nach längerem mal wieder, einen kleinen Videoausschnitt dabei von der Serie The Chosen. Da wird uns die Begebenheit, finde ich, wirklich sehr schön dargestellt. Also lasst euch einfach mal reinnehmen. Ich glaube, 7 Minuten dauert die Szene in den Text, den wir dann nachher gleich lesen. Ja, das geht einem doch zu Herzen, oder, wenn man das so sieht. Und jetzt lasst uns einfach mal mit diesen Bildern im Kopf auch den Bibeltext lesen. Wenn ihr möchtet, schlagt gerne dazu auf. Johannes 12, die Verse 1 bis 8. Da steht: 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen 1/2 Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Jesus hebt hier total positiv hervor, was Maria getan hat. Er sagt, wir haben es vorher gelesen, dass man sich daran überall erinnern wird, dass man davon reden wird. Und wir wollen jetzt mal hinschauen, was genau denn hier so positiv aufgefallen ist. Und ich möchte aus dem Bibeltext halt einfach mal so 5 Aspekte rausnehmen, was uns so über die Herzenshaltung von Maria hier gezeigt wird. Das erste ist, wir sehen bei Maria ein Herz, das absolut großzügig ist. Fällt auf, oder? Ja, ich fand die Anfangsszene hier so klasse, die ist natürlich so frei erfunden und dargestellt worden, aber so die Dialoge, die Blicke, wo Maria bei dieser Verkäuferin ist und klar macht, sie will das beste Öl für Jesus haben. Sie will nicht irgendeins, sie will auch nicht nur so ein bisschen was, sondern sie will das ganze Gefäß kaufen. Und in Vers 3 haben wir es gelesen, Maria brachte 1/2 Liter echtes, kostbares Nardenöl. Narde, das wurde auch schon genannt, das war ein extrem teures Öl aus Indien, so irgendwie ein ganz besonderes Baldriangewächs und aus dieser Wurzel heraus wurde das Öl gewonnen. Vom Duft her habe ich gelesen, wohl so ein bisschen ähnlich wie Lavendel, so ein bisschen blumig, aber wohl irgendwie auch nochmal ganz anders, auch erdig, holzig, süß, also keine Ahnung, was man sich darunter vorstellen muss, aber es war jedenfalls ein ganz besonderes und ganz, ganz edles Öl. Maria kauft dieses kostbare Nardenöl, wie der Text dann auch später hergibt, etwa im Wert von 300 Denaren, was tatsächlich, wie wir es hier auch gehört haben, einem ganzen Jahreslohn entspricht. Der Wahnsinn, oder? Maria gießt Jesus etwas über die Füße, was dem Wert von einem Jahresgehalt entspricht. Bei uns heute wohl durchschnittlich so um die 50.000 Euro. Hammer, oder? Sie nimmt 50.000 Euro in die Hand, um Jesus ihre Liebe auszudrücken. Was steckt da für ein Herz dahinter? Und der Text stellt mir die Frage, und ich gebe sie mal an uns alle weiter. Ja, wie sieht es bei mir, wie sieht es bei dir aus mit dem Thema Großzügigkeit? Und ich glaube, eine großzügige Herzenshaltung, die kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken. auch indem wir großzügig jemand unsere Zeit schenken, indem wir großzügig sind im Vergeben, indem wir großzügig andere ermutigen. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber es zeigt sich eben auch in dem, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Und ja, in den meisten Punkten ist ja Großzügigkeit eher schwer messbar oder sehr relativ. Aber ich finde, im Punkt Finanzen wird es einfach ganz gut sichtbar, wie es an dieser Stelle um mein Herz bestellt ist. Ja, wenn die Spendenbescheinigungen am Anfang des Jahres ausgeteilt und verschickt werden, dann habe ich da einen ganz guten Indikator dafür. Hey, gebe, investiere ich großzügig nach meinen Möglichkeiten? Oder sind das eher so ein bisschen symbolische Beträge hier und da? Wer sagt, also im Finanziellen großzügig zu sein, das fällt mir gar nicht so leicht. Ich kann das verstehen. Ich glaube, vom Typ her würde mir das auch nicht leicht fallen. Als Kind war ich immer schon so dafür bekannt, dass ich so mein Geld so zusammengehalten habe, das so für mich gehortet habe. Und ich war immer so der Sparfuchs in der Familie und so. Aber ich finde, Großzügigkeit, auch im Bereich von Finanzen, kann man trainieren. Und die Bibel gibt uns da eine total gute Anleitung dafür, weil sie spricht davon, hey, mach es dir zur Gewohnheit und triff so eine Grundsatzentscheidung, nicht alles für dich zu nehmen, sondern wirklich Gott damit zu ehren. Und mach es dir zur Angewohnheit, sagt die Bibel, am besten auch den ersten Teil deines Einkommens, 10% oder wie auch immer du das für dich handhaben willst, wirklich bewusst Gott zu weihen. Es Gott, ja, die Bibel sagt auch mal, zu heiligen, abzusondern und das einfach in sein Reich zu investieren. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren mit Markus zusammen und zum einen finde ich, ist es einfach ein göttliches Prinzip. Ich erlebe das so, auf dem wirklich Segen liegt. Und zum anderen merke ich, es trainiert mich. Es trainiert mich, eine großzügige Haltung zum restlichen Geld dann einfach zu entwickeln. Und ja, vielleicht ist es heute auch so ein Punkt, den du für dich mitnehmen willst. Den Punkt der Großzügigkeit, auch ja, zu geben, zu investieren in Jesus und sein Reich. Ein guter Punkt, aber es kommen noch andere. Ja? Also ich glaube, für jeden ist heute was dabei. Maria hat ein total großzügiges Herz, das haben wir gesehen, aber auch ein Herz voller Dankbarkeit. Vers 1 gibt uns die Brücke dazu, da steht nämlich, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Und wenn man das so liest, dann klingt das im ersten Moment ja fast wie so ein bisschen eine beiläufige Information, so die Einleitung zur Geschichte, bevor es dann eigentlich losgeht. Aber Lazarus, von dem hier gesprochen wird, das ist nicht nur irgendwer, nicht nur irgendwie hier einer der Gastgeber oder so, sondern es ist Marias Bruder. Marias Bruder, der schwer krank war, der gestorben ist, um den Maria auch wirklich sehr getrauert hat. Aber es ist auch der, den Jesus wieder von den Toten auferweckt hat. Also eine richtig krasse Geschichte. Und so hat Maria auch im Vorfeld von dieser Szene Jesus ganz persönlich erlebt, als den, der wirklich eingreift, als den, der Wunder tut, als den, der Hoffnung gibt, als den, der Leben schenkt. Der Herr ist über Leben und Tod. Und so ist ihr Herz ja voller Dankbarkeit dafür, was Jesus in ihrer Familie getan hat, wie sie Jesus ganz persönlich erfahren hat. Die Frage ist, wie sieht es in meinem, wie sieht es in deinem Herzen aus mit der Dankbarkeit? Ich merke das auch bei mir so oft, geraten irgendwie Dinge, ja, die ich mit Jesus erlebt habe, wieder so ein bisschen irgendwie in den Hintergrund und das ein oder andere gerät auch in Vergessenheit. Ich habe neulich gelesen, den Ausspruch, Dankbarkeit braucht Erinnerung. Und ich glaube, da ist echt was dran. Dankbarkeit braucht Erinnerung. Und ja, ich möchte uns wirklich einladen, dass wir das auf dem Schirm haben und dass wir irgendwie Wege finden für uns, wie wir uns immer wieder auch an das erinnern und das lebendig halten, was Jesus an uns getan hat, was er in unserer Familie getan hat, wo er uns bewahrt hat, wo er uns geheilt hat, wo er uns geführt hat, wo wir ihn erlebt haben, damit das eben nicht in Vergessenheit gerät. Und auch jetzt, wenn wir auf Ostern zugehen, vielleicht ist es mittlerweile dein 20., 30., 40., 50. Ostern, bietet jemand mehr auch noch. Ja, man kann da ja auch innerlich irgendwie so ein bisschen abstumpfen. Ach, halt wieder Ostern oder so. Man kann da innerlich so, ja, ich weiß nicht, so irgendwie ein bisschen gleichgültig werden. Aber hey, Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Und lass uns da wirklich Acht drauf haben, dass wir nicht gleichgültig werden, dass wir nicht vergesslich werden, sondern hey, wie schön ist es, wenn Dankbarkeit auch unsere Herzenshaltung ausmacht, wenn sich Dankbarkeit auch bei uns ganz praktisch zeigt. Also Maria zeigt uns eine Herzenshaltung der Großzügigkeit, ein Herz der Dankbarkeit und auch ein Herz, das selbstlos ist. Wir haben den Bibeltext gelesen und ja, ich finde es so spannend, dass wir hier nicht nur Einblick kriegen in Marias Herz, sondern auch in das von Judas, was in ihm vorgeht. Ich lese nochmal ab Vers 4. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Auf den ersten Blick klingt das Argument eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Also ich finde, das hört sich recht sozial an und irgendwie auch biblisch an. So der Gedanke der Nächstenliebe und so Armenfürsorge, das war im Judentum auch was total Zentrales. Auch Jesus hat ja über Nächstenliebe gepredigt und so weiter. Aber die Frage ist, was sind hier seine eigentlichen Motive? Was steckt hinter diesem ja auch frommen Argument? Und das deckt der nächste Vers direkt auf. Judas sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Judas hatte Hintergedanken. Judas hatte unehrliche, ja, und egoistische Motive. Sein Herz ist eben nicht das wie das von Maria selbstlos, sondern im Gegenteil. Er ist gierig, er ist selbstsüchtig, er will was für sich herausholen, sich selber bereichern, selber davon profitieren. Und an dieser Stelle ist es natürlich einfach, mit dem Finger auf Judas zu zeigen, zu sagen, na sowas aber auch, na der denkt an sich, guck mal, der will selber gut wegkommen, der sucht seinen eigenen Vorteil. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft sind auch wir irgendwie ganz schön auf uns selber bezogen, oder? Wie oft sind auch wir sehr ich-zentriert unterwegs und ja, kümmern uns mehr um das, was es uns bringt, was es uns gibt, was wir für einen Vorteil haben, als dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Und wie schnell kann es auch uns passieren, dass wir unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen irgendwie in fromme Argumente packen und irgendwas vorschieben. Keiner von uns ist frei davon, dass sich auch in unser Herz Dinge irgendwie einschleichen und reinmischen, die selbstsüchtig sind, die nicht von Gott sind, die Gott nicht ehren, vielleicht sogar in eine fromme Hülle gepackt. Und deshalb, das nehme ich so mit aus diesem Bibeltext, ist es so wichtig, dass wir Jesus immer wieder auch echt unser Herz hinhalten und dass Jesus uns aufzeigen darf durch seinen Geist, der in uns ist, wo wir ja auch daneben liegen, wo wir unehrliche Motive haben, wo sich in unser Herz Dinge reinschleichen, die nicht richtig sind. Ja, dass wir da wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, dass er uns da auch überführen darf und uns das aufzeigen darf, sodass wir wirklich an dieser Stelle mit reinem Herzen leben und ja auch einfach auch mit einem Herzen, das selbstlos ist. Ein weiterer Punkt, den wir hier sehen, ist, Maria hat ein Herz, das geistlich offen ist. Sie folgt so diesem inneren Impuls, Jesus die Füße zu salben, ohne dass sie in dem Moment schon ahnt, welche tiefere Bedeutung das hat, ohne dass sie in diesem Moment überblicken kann, welche Rolle das Ganze spielen wird. Für die Leute drumherum wirkt das Ganze ja einfach nur seltsam und unvernünftig. Aber Jesus sagt, Vers 7, lass sie. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Also Jesus deutet diese Salbung als Vorbereitung auf seinen Tod, auf sein Begräbnis. Und er bezeichnet das so wie so als ein prophetisches Zeichen, das an ihm getan hat. Dazu ist es gekommen, weil Maria bereit war, sich dafür gebrauchen zu lassen. Und ich glaube, das darf auch uns eine echte Ermutigung sein, weil wir sehen auch so oft nur das Hier und Jetzt und den Moment. Und so oft wägen wir ab oder beurteilen auch wir einfach nach dem, was wir im Moment sehen, was wir gerade so überblicken können. Und fragen uns vielleicht manchmal insgeheim in unserem Investieren, in unserem Dienst, lohnt sich das überhaupt? Bringt der Aufwand? Oder fragen uns im Nachhinein, hat es das denn gebracht? Aber wir dürfen einfach wissen, Gott sieht viel weiter. Er sieht das Ganze. Er sieht oder er weiß, was er draus machen wird. Und ich finde das so spannend. Ohne es zu wissen, salbt Maria hier den Leib Jesu für sein Begräbnis. Und einfach so von der Übertragung her, heute ist die Gemeinde der Leib Jesu. Und ich glaube ganz fest, da wo wir uns investieren in seinen Leib, in seine Gemeinde, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserer Liebe, mit unseren Gebeten, mit unseren Finanzen, einfach mit dem, was wir haben, da wird es geistliche Auswirkungen haben. Auch wenn wir das vielleicht noch gar nicht so sehen oder überblicken können, auch wenn wir vielleicht, wenn das noch gar nicht so sichtbar ist, aber ich bin mir ganz sicher, Gott gebraucht das, was wir ihm hingeben, und er baut es ein in seine Geschichte, die er schreibt. Und deshalb, sei einfach ermutigt, dich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, auf Impulse einzugehen, dich zu investieren im Vertrauen darauf, dass Gott dadurch wirkt und dass er auch mehr wirkt, dass er größer wirkt, als wir es vielleicht aus unserer Perspektive, aus unserem Moment heraus sehen können. Und einen letzten Punkt. Wir sehen bei Maria ein Herz, das Jesus anbetet. Das finde ich so schön hier, weil Anbetung bedeutet Herzensgemeinschaft. Anbetung bedeutet Nähe. Anbetung kommt durch Beziehung. Und genau das sehen wir bei Maria. Sie ist eine Frau, die die Nähe von Jesus liebt, die die Nähe von Jesus sucht. Davon wird uns auch schon an anderer Stelle berichtet. Da gibt es eine Szene, wo Jesus schon mal bei ihnen zu Gast war, und es heißt dann im Lukas Kapitel 10, dass Maria sich zu Jesus zu Füßen gesetzt hat und ihm zugehört hat. Also Maria sucht wirklich die Nähe von Jesus, die Gemeinschaft zu ihm, und so heißt es auch hier, sie salbte Jesus die Füße, nicht den Kopf, sondern die Füße. Sie kniet sich vor Jesus hin, demütig. Sie macht sich selber klein, um Jesus groß zu machen. Das ist Anbetung. Und sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, steht hier. Im Judentum war es überhaupt nicht üblich, dass eine Frau in der Öffentlichkeit die Haare aufgemacht hat. Das haben Frauen nur im engsten familiären Rahmen gemacht, weil es war irgendwie was sehr Privates. Aber eben, Maria ist privat mit Jesus. Sie zeigt dadurch ihre Nähe, ihre Liebe. Und es ist ein Ausdruck ihrer Anbetung, dass sie sich Jesus ganz hingibt. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Und der Evangelist Johannes fügt dann einen wunderschönen Satz hinzu. Da steht, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das Wort erfüllt wird an anderen Stellen der Bibel dafür gebraucht, dass Gottes Gegenwart einen Raum erfüllt. Dass zum Beispiel die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte erfüllt. Oder dass der Tempel erfüllt wird mit der Gegenwart Gottes. Oder auch, dass der Heilige Geist die Jünger erfüllt. Maria tut etwas. Sie schafft einen Raum, ja, in dem Gottes Gegenwart spürbar wird. Sie schafft einen Raum, wodurch sich geistlich etwas verändert. Ihre Anbetung verändert die Atmosphäre. Der Duft des Öls erfüllt das ganze Haus. Ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Und ja, ich möchte gerne mit uns beten, dass auch wir mit unserem Leben, auch wir mit unserer Herzenshaltung ja wirklich einen guten Duft verbreiten. Dass auch wir so ein Herz haben, das wirklich Jesus ehrt, das einen Unterschied macht. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mit dazu aufstehen. Und ja, wir wollen einfach unser Herz für Jesus öffnen, ihm unser Herz hinhalten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass uns auch diese Szene überliefert ist und ja, dass wir heute darüber nachdenken durften, darüber reden durften, was diese Frau Maria aus Bethanien getan hat. Herr, wir beten, dass du uns durch deinen Geist wirklich leitest und ja, das weiter in uns arbeitet, du das weiter vertiefst, ja, was da für uns auch dran ist, was wir mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Herr, ich bitte dich, dass das nicht untergeht, sondern dass du es wach hältst und lebendig hältst. Leite du uns da wirklich tiefer hinein in so eine Herzenshaltung der Großzügigkeit. Ja, Herr, dass da Blockaden gelöst werden und wir wirklich mit großzügigem Herzen dir nachfolgen. Leite du uns auch in die Dankbarkeit hinein, da wo wir so oft vergesslich sind oder wo wir vielleicht auch innerlich so ein bisschen abstumpfen. Herr, dass wir wirklich mit dankbarem Herzen dir nachfolgen. Ich bete auch um ja, mehr Selbstlosigkeit, weniger ich und mehr du in meinem und in unserem Leben. Und zeig du uns auch dadurch deinen Geist auf, was, ja, was wir einfach auch ans Kreuz bringen sollen und dass wir dir mehr Raum geben, dass du wirklich im Zentrum auch unseres Lebens stehst. Herr, wir wollen wirklich Menschen sein, die geistlich offen sind, die sich leiten lassen von dir, die Impulsen von dir folgen, auch wenn wir es nur nicht überblicken können. Herr, wir wollen wirklich Menschen sein, auch eine Gemeinde sein, die dich anbetet, die sich dir hingibt. Herr, die wirklich Menschen sein, die einen guten Duft verbreiten in unserem Umfeld und auch wir hier zusammen. Ja, soll wirklich ein guter Duft von dir ausgehen, dass deine Gegenwart sich wirklich ausbreitet um uns herum. Dass wir auf dich hinweisen, Jesus. Vielleicht ist es für dich heute Morgen auch dran, den allerersten Schritt in der Nachfolge zu gehen und so ein ganz bewusstes Ja auch zu Jesus zu sagen. Dann kannst du einfach beten, es in deinen Worte fassen oder zu deinem Gebet machen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade. Ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich will dir nachfolgen, ich will mit dir leben und ich will für dich leben.